Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Rose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Knick, knick.
Sarah, wir müssen reden.
Ich habe dir nichts zu sagen.
Was?
Ich wollte den Satz mal sagen. Ich habe das noch in meinem Leben noch nie gesagt. Ich sehe das immer nur in Filmen und fand es recht eindrucksvoll.
War das das, wo du vorhin meintest, du müsstest jetzt kurz nochmal dich konzentrieren und dir was ausdenken für einen Anfang?
Aber wie war das denn für dich? Hatte das die Strenge, die ich mir vorgenommen hatte?
Das hatte nicht ganz die Spontanität, die vielleicht wünschenswert.
Ich habe mir das gerade erst überlegt. Ich dachte, das würde mir gut stehen,
wir
so eine Strenge.
Wir müssen reden, Sarah, über Charité und ich bin schuld.
Ich bin überhaupt nicht sicher, ob wir darüber reden sollten. Du bist so furchtbar aggressiv heute. Ich möchte mich ganz kurz beim Werten dieser Zuhörer an dieser Stelle vorsichtshalber schon mal entschuldigen. Es kann sein, dass es heute ein bisschen, also im besten Fall leidenschaftlich, im schlechten Fall hochgradig aggressiv bis gewalttätig wird, denn der Stefan hat sich da eine Suppe eingebrockt, die möchte er jetzt mal selber erzählen.
Ja, ich bin schuld, dass wir über Charité reden, weil eigentlich du bist ja auch so jemand, der sagt so, ach, dieses lineare Fernsehen, das können wir auch alle ignorieren und denkt dann so, ja, ja, ja. Und dann habe ich gesehen am Mittwoch, dass die Charité, die neue historische Krankenhausserie im Ersten.
Stopp.
Frau Kuttner?
Nein, ich möchte korrigieren. Laut ARD ist die Charité eine Eventserie.
So. Dass die unfassbare 8,5 Millionen Zuschauer hatte und ich dachte so, fuck. Und auch Junge, jetzt kommt sofort der Einwand, na ja, das sind aber ja keine Leute, die unseren Podcast hören, die das gucken. Weiß ich nicht, weil es waren auch tatsächlich ganz viele junge Leute und dann dachte ich, vielleicht müssen wir darüber reden. Und und dann haben wir uns das beide angeguckt und jetzt müssen wir darüber reden.
Ja, aber du hast mich da so ein bisschen reingelockt auf so eine Art und Weise, wo ich dachte, boah, vielleicht wird es der schönste Tag meines Lebens. Denn Stefan saß im Auto und hatte dann schon reingeguckt. Ich, wie es immer so ist, Hausaufgaben erst auf den letzten Drücker gemacht, war noch nicht so weit. Und meckerte und aus allen Körperöffnungen fiel ihm Hass und Verachtung. Und dann dachte ich, ui, toll, cool, habe ich doch Bock drauf. Wuhu, wuhu. Habe es mir angeguckt und was soll ich sagen? I don't hate it.
Du hast einen Grund, das ist nicht zu hassen.
Naja,
den du mir noch nicht verraten.
Ja,
das ist jetzt tatsächlich total, ich bin so gespannt, weil du hast gesagt, du wirst mich dann überraschen.
Ja.
Mit dem Grund, warum du es nicht hassen kannst.
Müssen wir kurz erklären, was es ist. Oder haben wir schon ARD, Charité, sechsteilige Serie über die Charité.
Genau, Sönke Wortmann, mit ganz viel Aufwand, ja.
1888,
alles andere
damals, als noch alles schmutzig war.
Das berühmte Drei-Kaiser-Jahr, das Jahr, in dem in
ja,
Deutschland.
Ja, wer kennt es nicht.
Haben wir im Geschichtsunterricht alle kurz, vielleicht bei euch.
Ach, all die Kaisers, die alle hintereinander weggestorben sind.
Deswegen
ja.
Nennt man es das Drei-Kaiser-Jahr, weil, okay.
Alle hintereinander weggestorben sind.
In einem, nein, naja, egal.
Aber die sind doch alle tot. Ist das nicht so? Die sind doch alle tot. Lass uns mehr darüber sprechen.
So. Und,
ja, also pass auf, ich erkläre dir warum. Ich war sehr enttäuscht. Also enttäuscht, weil ich das nicht so hassen konnte wie du.
Ach so.
Denn, und ich war bereit, Stefan, ich war bereit, ganz im Ernst. Ich hatte die Hasshandschuhe an, alles. Ich war richtig bereit für Hass. Und dann hat es mich auf einer Ebene gekriegt, die mir ein bisschen peinlich ist. Und zwar auf so einer Einkuschelebene. Das ist so ein bisschen Fernsehen wie die Wanderhure oder Downton Abbey oder, geil, auch die beiden Sachen in einem Atemzug zu nennen. Oder so Harry Potter. Das ist so eine Serie für kalte Tage. Das ist so ein bisschen egal, das ist kuschelig, man setzt sich hin. Da passiert nichts.
Das ist jetzt der Grund, wo du mir angekündigt hast, dass du mit so einem überraschenden Grund jetzt um die Ecke kommst.
Nee, kein inhaltlicher Grund, denn inhaltlich hasse ich gleich mit dir mit. Aber ich wollte das hassen und dachte, nö, guck mal, ist doch alles irgendwie so gemütlich. Da ist ein bisschen was mit Liebe, das tut einem nicht weh. Och, das kann man so weggucken, wenn man vielleicht traurig wäre.
Das Schlimme ist der, was ich wirklich hoffte, was wir vielleicht klären können, das hast du aber jetzt auf die traurigste Art vielleicht auch schon beantwortet, ist, ich verstehe nicht, warum das 8,5 Millionen Leute gucken.
Vielleicht
es ist ja nicht, dass ich,
die Leute mögen auch Harry Potter gerne.
Was mögen die gerne?
Harry Potter, das ist so ein Weihnachtsfern, die Jahreszeit stimmt nicht.
Was ist das denn jetzt für ein Vergleich?
Das ist so weit weg von der Realität, dass es einen so einlullert.
Aber Realität, ist halt Realität von vor 110,
Jahren. Ja, aber da waren wir
nicht
da, man sitzt auf dem Sofa mit seinem Sagrotan Spray in der Hand und fühlt sich irgendwie sicher und denkt, ja, da sterben die Kaiser, weil es da so schmutzig ist. Ich habe mir aber gerade die Hände gewaschen. Ich bin safe. Und deswegen, das könnte sein. Ich weiß nicht.
Also ich fand das, und ich glaube, das ist dir ein bisschen auch so gegangen, wenn ich deine Tweets dazu richtig gelesen habe, die ersten 10 Minuten allein, wo man so denkt, so okay, ich bin auch verdorben vom Internet, ich habe keine lange Aufmerksamkeitsspanne mehr, da muss irgendwie relativ schnell irgendwas passieren. Diese ersten 10 bis 20 Minuten sind eine solche Qual, bis man da reinkommt, und dann werden diese Kulissen hat man alle schon gesehen, die Figuren hat man alle schon gesehen, das wird erzählt in einer solchen Sperrigkeit und Sprödizität.
Ja, dass ich und Steifnis. Es ist voller Steifnis.
Es ist so Arbeit, auch das zu gucken. Ja, und naja. Aber anscheinend, nehmen es ja, also das ist das Schlimme, was jetzt bei meinem ganzen Hass, so der Subtext auch ist, dass es ja offensichtlich anderen Leuten nicht so geht. Ich sitze und denke so, kacke, jetzt habe ich uns das auch noch eingebrockt, dass ich das gucken muss.
Du hast dich so geschämt, das war toll.
Aber die anderen Leute sind ja anscheinend da dran geblieben.
Es sind ja nur 8 Millionen, das sind doch nicht alle Deutschen.
Das ist für Fernsehen, ist das ungefähr alle Deutschen. Es gibt noch den Tatort, der irgendwie 10 bis 13 Mal hat. Selbst Wetten, das hatte am Schluss nicht mehr 8
Millionen. Aber vielleicht ist es eben diese kuschelige Behaglichkeit, die einem Kostümfernsehen so vermittelt. Ich weiß, dass ich mal aus Versehen auf, ich weiß gar nicht mehr wo, um die Weihnachtszeit über aus Versehen den Medikus geguckt habe. Und ich fand das schön, weil das ein bisschen was mit Blut, bisschen was mit Ärzten.
Aber man müsste doch da eine Geschichte erzählen. Es werden doch da jetzt werden diese 4 historischen Figuren, über die wir ein bisschen was lernen sollen, die werden da jetzt so durchgeschoben.
Mhm.
Und die sagen auch die ganze Zeit so Sachen, die erklären, warum das relevant ist. Also einer sagt irgendwie, Herr Doktor, ich sehe ihre Hände, die sind ja ganz schön. Und sagt, gut, dass Sie das sagen mit den schönen Händen. Mit diesen Händen habe ich nämlich soeben folgende Entdeckung gemacht, für die ich vielleicht, wenn alles gut läuft, demnächst mal den Nobelpreis kriegen werde.
Aber da können wir dem doch dankbar für sein, Stefan.
Aber das ist doch furchtbar.
Der hat auch dein Leben gerettet.
Aber es ist doch furchtbar. Ich habe mir ganz viele Zitate aufgeschrieben, die alle so sind. Wenn außer der So-und-so-Kirche, ich habe mir leider die Kirchen da nicht dazu aufgeschrieben, wenn außer der So-und-so-Kirche und der Glocken der So-und-so-Kirche auch die Glocken der Kirche laufen, dann ist bestimmt ein Mitglied der Königsfamilie gestorben.
Ja, aber
die ganze Zeit kommen diese Erklärsätze.
Aber das ist, darüber sprachen wir auch schon bei You Are Wanted, das ist dieses Bedürfnis der Deutschen, einem sicherheitshalber alles dreimal zu erklären, als einmal zu wenig und dass der eine doofe Deutsche nicht mitkommt.
Aber warum soll ich das denn gucken?
In der
zweiten Folge kommt der Kaiser zu Besuch und sagt dann zu Robert Koch, den wir die ganze Zeit schon als Robert Koch da sehen, der forscht, und wo wir so im Hintergrund und haben, Robert Koch, den kenne ich doch von diesem Robert-Koch-Institut, was man manchmal in den Nachrichten hört. Und dann sagt der Kaiser zu Robert Koch, wenn Sie als Sieger vom Feld gehen, gibt es ein neues Institut und das soll Ihren Namen tragen. Doppelpunkt. Und er spricht den Doppelpunkt im Grunde mit und sagt, das Robert-Koch-Institut.
Ja, du hast recht. Und Robert Koch sagt selber noch mehrfach in der zweiten Folge Robert-Koch-Institut, falls es noch vergessen wurde, dass der Kaiser das schon gesagt hat.
Aber das möchte ich nicht.
Der Kaiser übrigens, wahnsinnig schlecht besetzt.
Alle schlecht besetzt.
Aber der Kaiser am allermeisten, der sieht wirklich aus wie, lass uns mal den Kleinen aus Marzahn nehmen, vielleicht wenn wir dem einen Bart und die Uniform, dann könnte der ein Kaiser sein. Dem nimmt man das überhaupt nicht ab.
Ja, und gleichzeitig sieht aber alles so aus, wie man es immer schon kennt aus diesen Filmen, die vor 100 Jahren spielen. Also die Kulissen sind die gleichen, die Musik ist die gleiche, die Personen und was die erleben
sind
die gleichen.
So sah es halt aus vor 100 Jahren.
Und dann sagen die Leute so Sätze wie, dann ist da dieses eine Mädchen, was da irgendwie eine Abtreibung kriegen will. Und dann sagt irgendwie die Schwester sagt, jemand muss ein Engelchen machen. Und die andere, ich weiß gar nicht, mit wem sie gesprochen hat, die andere sagt, frag besser die Studenten. Die bereinigen gerne selbst, was ihre Eskapaden anrichten. Wie man halt damals so vor 110 Jahren.
Ja, aber das ist ein Punkt, da war ich nicht sicher. Ich habe mich auch enorm an der Steifnis der Dialoge geärgert und auch am Berliner Dialekt, über den wir gleich noch sprechen können. Und dann dachte ich immer, na, vielleicht hat man früher so gesprochen, wenn man nicht Tweet und whatever.
Ach, die haben doch nicht gesagt, was ihre. Nein. Dann sitzen sie da und ich glaube, der Virchow ist es, der muss dann telefonieren. Und weil der Zuschauer da ja sitzt und denkt so, aha, die hatten also ein Telefon, sagt dann der Virchow zu dem Telefonbesitzer, ich hätte nie gedacht, dass sie zu den 99 Narren gehören, die in Berlin einen solchen Apparat benutzen.
Stimmt, kleinen Fakt nochmal mit eingeschoben.
Ja, anstatt unten einzublenden, das hätte ich noch verstanden, kann man doch einfach eine schöne Spielhandlung machen und dann blendet man unten ein. Übrigens, zu dieser Zeit gab es 100 Telefone in Berlin. Das wäre irgendwie okay, aber damit diese ganze Handlung voll zu rümpeln.
99
Telefone. Aber diese ganze Handlung, weil ich wollte das ja nicht hassen. Das ist ja nicht, dass ich da hingegangen bin.
Ich wollte es hassen.
Aber man muss doch da irgendeine Geschichte erzählen von Leuten, die einen packen, die einen interessieren, wo ich da gerne dranbleibe.
Ja, das kriegen die tatsächlich nicht hin. Wir hatten ja, wobei ich möchte, bevor wir da hingehen, einmal kurz mein Lieblingszitat zitieren.
Du hast auch was aufgeschrieben.
Ja, weil mich das so geflasht hat. Und zwar die eine Krankenschwester, die immer so schlechte Laune hat, haben die natürlich alle, aber es ist doch eine beim lieben Gott und eine ohne lieber Gott.
Ja.
Und die ohne lieber Gott hat gesagt, mein allerliebstes schlechtes Berliner Zitat war, Sie können auch in den Genuss von meinen ganzen Naturalien kommen, wenn Sie nur das Mariechen, das Kind wegmachen. Und da dachte ich, in den Genuss von Naturalien kommen, ist das neue, lass mal ficken.
So.
Aber das finde ich super, weil das würde ich wahnsinnig gerne mal anwenden. Ansonsten ist die Berlinerei für mich als Berliner ganz schlimm. Also weil teilweise tatsächlich schlecht und falsch berlinert wird. Zum Beispiel möchte ich an dieser Stelle den Hinweis geben, nicht immer, wenn im Originalwort ein EI wie Ei vorgesehen ist, wird es im Berlinerischen ein E. Das macht bei Main oft Sinn, wie Mene, Mene, Bene, Ogen, Flesch und Bene. Aber es gibt auch Worte, wie allein das Wort Ei, wo man nicht sofort E oder Hesen. Man sagt nicht, die heißen oder die Hesen. Alt, ganz falsch. Und dann das Absurdeste ist, wenn man echte Berliner Schauspieler sieht, beziehungsweise hört und denen anmerkt, dass das echte Berliner sind, die aber gezwungen werden, in der Serie Hochdeutsch zu sprechen, während die ganzen Hessen immer den Ene, Mene, Mopel, Ogen, Fleisch und Bene Grundkurs bekommen haben von irgendjemand, der auch nicht aus Berlin kommt. Und dann da einen Weg, mit einer Steifheit einen Weg Berlinern, dass ich wirklich in den Fernseher treten wollte. Das war so ein Moment, wo ich ein bisschen aggressiv wurde.
Ich habe mir so viele Zitate aufgeschrieben.
Naja,
Herr Koch, wie geht es Ihnen? Ach, ich komme mit meinem Tuberkuloseheilmittel nicht wirklich voran. So diese Gespräche, die man so führt.
Das war sein Problem.
Das Allertollste ist aber, wo irgendwie diese eine Frau dann schlimm im Koma und so sich hin und her wälzt oder irgendwas und dann steht so der junge Arzt daneben und weiß nicht, was er tun soll. Und dann kommt der Klugscheißer-Arzt, wir müssen uns die Namen aufschreiben.
Bering.
Bering. Und der sagt dann, Unruhe ist ein Zeichen von Schmerzen, Tichen. Dorf. Geben Sie ihr Opium. Unruhe ist ein Zeichen. Ah, Herr Doktor, echt?
Apropos Opium. Was ja oft benannt wurde im Vornherein, das hatte ich noch nicht ganz auf dem Schirm, war dieser Vergleich zu The Nick. Eine ganz, ganz tolle Krankenhausserie.
Darüber reden wir gleich.
Mit Clive Owen in der Hauptrolle. Und ich dachte am Anfang, na, das wird so ein bisschen angelehnt sein und vielleicht kann man denen nichts vorwerfen, wenn man nun mal die Geschichte der Medizin in der Zeit abbilden will, dann ist ja alles ähnlich. Aber nee, die haben tatsächlich 1:1 im Grunde gecovert, weil in The Nick, die wirklich eine fantastische Serie ist, spielt Clive Owen eben auch so irgendein Chefchirurg, hochgradig opiumsüchtig, aber so wie es gefälligst sein soll, mit Spritzen, mit keine Venen mehr finden, in Opiumhöhlen mit asiatischen Frauen Sex haben, wohingegen Bering, der Clive Owen, wie traurig das auch ist, der Clive Owen Deutschlands, immer einfach aus so einem kleinen braunen Tiegelchen einen Schluck nimmt. Das ist so die Soft-Sex-Variante von Opiumsucht. Und ich denke, kloppt euch doch ein paar Nadeln rein. Man kann das doch auch benennen. Dem fehlt die Arroganz, diese Sexyheit von Clive Owen. Der ist so perfekt dargestellt in The Nick. Und dann kommt Klaus Bering oder wie er heißt und nuckelt einmal an so einem Schluck Wasser, aber der das, Opium sein
aber
soll.
Aber das ist, weil die uns nicht irgendwie eine tolle Geschichte erzählen wollen, sondern weil die uns die Geschichte der Charité erzählen.
Dieser dokumentarische Anspruch quasi.
Genau, und ich habe gelesen, dass das der Ursprung dieses ganzen Projekts war, dass die eigentlich einen dokumentarischen Film drehen wollten mit so ein paar Spielszenen und dann irgendwann gesagt haben, ach, dann machen wir doch das Ganze. Es ist aber im Grunde dabei geblieben. Ich fand das sehr süß, dass du mir erzählt hast, irgendwann, ich gucke jetzt noch die Dokumentation, weil ich dachte, es ist doch schon die fucking Dokumentation.
Ja, es gab in der Mediathek, weil ich war dann tatsächlich nach der dritten Folge dachte ich auch so, oh Gott, ist das alles oll? Aber dieser Downton Abbey-Effekt, unten die Schwestern, oben die Ärzte, vermischt es sich, na, wir werden es sehen, kriegte mich dann trotzdem, sodass ich tatsächlich dachte, ach komm, gucke ich noch die vierte Folge, was natürlich noch gar nicht geht, weil das noch nicht online ist. Und dann wurde mir da so eine Dokumentation angeboten. Dachte ich, nur dann gucke ich das doch nochmal, weil ich so Dokus gerne mag.
Und jetzt weißt du, was das Dreikaiserjahr ist.
Ja, ach so, nee, darum ging es gar nicht so sehr. Hast du nicht gesehen, die Doku da was?
Nee, das war mir Doku genug.
Aber was mich ganz erfreut, ist, dass ich dich zwingen konnte, also aus Versehen jetzt zwingen konnte oder irgendwie The Nick zu gucken, was du sonst, glaube ich, nicht gemacht hättest.
Ja, und was, also ich habe jetzt erst die erste Folge gesehen, es hat mich sofort gepackt. Es ist, weil so ähnlich, also so sehr Dinge sich wiederholen, auch dieser Operationssaal, wie heißt denn sowas eigentlich, wo die da so Show operieren?
Ja, so emporemäßig, ja. Ja. Aber das war früher immer so, das haben die nicht abgeguckt, ich glaube.
Ja, aber das war schon
ich weiß
sehr,
das, ich war früher
ähnlich.
Da dabei, teilweise. Naja, ich bin schon viel, ich habe mich wahnsinnig gut gehalten.
Wie viel geiler das gefilmt war, wie die wussten, wie man Leute in so eine Geschichte reinzieht. Und zwar nicht dadurch, dass man minutenlang sieht, wie das damals aussah, wenn Leute über die Straßen von irgendwo in Tschechien nachgebauten Berlin entlanglaufen.
Ja, ja.
Und das hat mich sofort gepackt. Interessant ist übrigens, ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich gelesen habe, dass man wirklich bei The Nick im Blut dann schwimmt als Zuschauer. Ich kann das alles nicht gut sehen.
Nicht?
Wieso
sind wir befreundet, wo ich permanent so Spontanblutungen aus diversen
auch, steht ein bisschen zwischen uns. Du schickst mir so einmal im halben Jahr, schickst du mir auch nochmal dieses Appelfinger.
Weil ich auf den so stolz bin.
Und dann muss ich ganz schnell ganz viele Nachrichten zurückschicken.
Dir die Hoden von meinem Hund geschickt habe, das war auch toll. Naja.
Ich kann das alles nicht gut gucken, aber mir macht das Blut, finde ich, macht jetzt keinen Unterschied. Also ich fand das genauso schwierig zu gucken, also in der Charité ist das ja eher so blutlos, dass dann da so reingeschnitten und Bauchlappen aufgeklappt werden und
weil
sowas.
Bei Leichen, das ist aber auch realistisch, bei Leichen kommt kein Blut mehr.
Ja, aber Sönke Wortmann hat selber gesagt, dass man gemeinsam mit der ARD überlegt hat, dass man da vielleicht ein bisschen das anpassen
muss. Ach, gucke, deswegen wurde auch nicht schön in offene Venen gespritzt, das Opium, sondern wir trinken mal einen Schluck aus so einer kleinen Red Bull-Dose.
Ja, da habe ich auch nicht hingeguckt, wo die. Wobei das wurde nicht gezeigt, dass die Schwester ihm das dann ja irgendwann.
Ja, die muss ihm helfen, also by the Nick, die muss ihm helfen, weil er keine freien Venen mehr.
Ja, und wo tut sie es dann hin?
Das weiß ich nicht mehr, ein Penis? Naja, gut, aber wenn da noch Platz ist. Aber da, um das vielleicht dann langsam abzuschließen, aber das ist eben auch der Unterschied, das fehlte uns ja schon auch bei You Are Wanted, die zeichnen gar keine Charaktere und das spricht jetzt für dieses Doku-Ding, die stellen einfach nur fest, guten Tag, hier ist der eine Mann mit Bart, das ist der, da ist der andere Mann mit Bart, der hat ein bisschen weniger Bart, ich habe auch noch eine Bartbeobachtung gemacht, komme ich gleich zu, während Clive Owen, auch wenn du noch nicht so weit bist, diesen bei The Nick so einen tollen Spagat machen muss zwischen, der ist tatsächlich furchtbar, der ist arrogant, der ist eigentlich nicht so richtig ein guter Mensch zu Angestellten, Patienten und so, trotzdem liebt man den, wie gute amerikanische Helden heutzutage dargestellt werden, ist der trotzdem eben doch ganz zerrissen und kaputt, aber irgendwie auch toll und und bei Charité ist nix. Das sind einfach alle noch weniger als bei You Are Wanted. Da hat keiner eine Geschichte, da hat keiner ein Leben irgendwie. Man weiß nichts außer Fakten halt.
Und fast das Traurigste ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, so zwischendurch gibt es so diese Zeitlupe-Montagen. Wenn man so sieht, wenn so die Kamera in Zeitlupe, die Leute gehen in Zeitlupe über den Hof und werfen dann auch so in Zeitlupe sich so Kartoffeln zu. Und das ist dann so...
Was hast du denn gesehen?
Wirklich wahr. Vielleicht lade ich das mal irgendwo hoch, nur diese Zeitlupenszene. Das ist so irre. Wir müssen jetzt aber einmal noch, bevor wir aufhören, musst du jetzt mir trotzdem noch mal...
Das ist doch groß genug, wir können uns Zeit lassen, Stefan. So. All deine Wut soll raus.
Nee, nicht wegen Mut. Warum gucken die Leute das?
Ich glaube es ist ein Einlullt. Es strengt einen auch nicht an. Aus genau dem Grund, es werden dir alle Fakten hingelegt. Man hat das Gefühl, man lernt noch ein bisschen was und man kann immer noch hoffen, dass irgendwas mit Liebe und irgendeine Krankenschwester wird. Natürlich wird die dem Arzt und bla und hier so ein bisschen Emanzipation.
Du meinst diese Helferkrankenschwester, der von der ersten Minute an dauernd jemand sagt, also wenn sie keine Frau wären, wären sie ein Superarzt. Du meinst, dass die vielleicht sich noch auf den Weg macht?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, die ist ja eine Frau, die wird irgendwann den Weg zur Küche finden.
Ja, okay.
Wie es sich gehört.
Nee, Gott sei Dank.
Naja, im Grunde das Schlechte zieht den guten Deutschen an. Es ist alles erklärt.
Aber ich, also ernsthaft und ohne mich da jetzt reinzusteigern, hatte ich da jetzt das Gefühl, wenn das Fernsehen ist, was belohnt wird und wovon es natürlich jetzt ganz viel mehr geben wird, wenn das so unfassbar geil geguckt wird, dann bin ich da wirklich raus. Dann bin ich
aber
irgendwie mit meinem.
Wir haben das auch nur geguckt wegen der Einschaltquote. Wir hätten das nicht von alleine geguckt.
Ja, aber ist das nicht, also dir ist das vermutlich egal, aber ich bin ja auch so ein bisschen als Fernsehkritiker unterwegs, also nicht nur hier,
was?
Sondern auch.
Wer sind Sie?
Und das ist so ein bisschen komisch, wenn ich dann da raus bin aus diesem deutschen Fernsehen.
Ja, aber das bin ich schon lange, ehrlich gesagt.
Das macht mich wirklich ein bisschen betrübt.
Ich hatte mir mehr Wut von dir erhofft. Ich dachte, dass du Sachen schmeißt oder so. Du warst so wütend im Vorfeld. Wir dürfen ja immer nicht darüber, haben wir uns gegenseitig abgemacht, dass wir nicht darüber reden dürfen, außer hier. Und ich dachte, es würden Sachen, jetzt steckt da sich eine Traube im Mund. Ah. Wirklich, wie Julius Caesar sitzt da hier mit so einer Frau, die ihm so zufächelt Sachen, nämlich Luft und isst so Trauben.
Du fächelst mir gar nicht
Ich wollte, dass du Sachen wirfst, dass du vielleicht ein Schimpfwort sagst. So schlimm war es ja dann
wir
gar nicht
Wir heben uns
für
das nochmal auf.
Also meine Damen und Herren, von mir aus könnte das für so ein kuscheliges Vorweihnachtsgefühl, kann man das gucken.
Aber gerade, also entschuldige, jetzt muss ich dann doch nochmal, aber ich mag Downton Abbey. Also ich habe irgendwie drei...
Aus den gleichen Gründen doch, aber das war ja auch nicht gut.
Nein, aber das ist kuschelig, das ist ja kitschig und albern und...
stimmt, albern, das ist Charité nicht. Charité ist echt gar nichts eigentlich. Oh Gott,
und
das
bei,
ist noch nicht mehr lustig.
Bei Downton Abbey war es dann auch irgendwann, ich habe dann auch, glaube ich, nur bis zu dem Unfall von Matthew, glaube ich, durchgehalten.
Ja, aber das waren noch 8 Staffeln.
Ja. Aber das hat dann so eine Kitschigkeit und natürlich dieses Upstairs, Downstairs, wie heißt das? Downton Abbey.
Ja.
Nee, House of Eaton Place hieß das auf Deutsch.
Ja, was weiß ich.
Das habe ich gerne geguckt und auch in seiner Schrecklichkeit gerne geguckt.
Ja, naja, gut, aber ich glaube, dass im Grunde versuchen die so einen Spagat aus The Nick und Downton Abbey und kriegen es einfach überhaupt nicht hin.
Und machen aber am Ende Schulfernsehen. Machen am Ende was du wirklich jedem Achtklässler zeigen kannst, damit der hinterher weiß, was das Drei-Kaiser-Jahr war.
Man hätte so viel Schauspielergehalt sparen können, wenn man... Ja.
Und warum in Berlin irgendeine Klinik Virchow-Klinikum heißt und dieses...
Ich habe teilweise das Gefühl, dass das gar nicht in Berlin spielt. Da sind ja gar keine Autos. Da sind überall wahnsinnig viele Parkplätze, nicht ein Auto. Ich glaube, dass das gar nicht da gedreht wurde. Auch die Wände. Alles kaputt und schmutzig und so. Das ist nicht ganz gut.
Ja, aber
gut
das ist
sein,
doch Berlin.
Nee, nicht mehr. Wo wohnst du denn?
Die Graffitis waren anders, aber.
Ich habe noch eine kleine Bartstudie gemacht. Zwischendurch war mir so langweilig, dass ich angefangen habe, mich auf Bärte zu konzentrieren.
Da waren zwei, hatten sehr ähnliche, die konnte ich auch nicht auseinanderhalten. Darum nicht.
Ich habe den sozialen festgestellt, dass es augenscheinlich ein Zeichen von sozialem Status ist, welchen Bart man hat. Nämlich die, die ganz klein sind und nichts drauf haben, haben keinen, so wie ich. Und dann gibt's die jungen Männer, die schon ein bisschen was drauf haben, so wie der asiatische Kollege oder der andere Kollege, die haben einen Schnurrbart. Und wenn du schon jemand bist, wie Virchow und Koch und die anderen Leute, die was sind, dann hast du einen Vollbart. Hast du gar nicht darauf geachtet? Das war augenscheinlich ein Zeichen von, wer man ist.
Ich weiß nur, dass ich zwei nicht auseinander, dass ich Koch und irgendeinen anderen nicht auseinanderhalten konnte, weil die den gleichen Bart hatten. Das war schon, das
vielleicht
war schon
der Ehrlich.
Und dann habe ich den Nick, ja wahrscheinlich, dann habe ich den Nick geguckt.
Ja.
Und das fängt ja damit an, dass der eine Typ seinen tollen, du kannst dich nicht mehr erinnern, seinen tollen weißen Bart vor der Operation so desinfiziert. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist ja mal ein guter Bart. Und dann erschießt er sich 10 Minuten später.
Super
ist
ärgerlich.
Können wir einmal kurz auch festhalten, so grundsätzlich, Dinge, die in den ersten 10 Minuten passieren, sind keine Spoiler, oder darf man verraten?
Nö.
Okay.
Sind keine Spoiler.
Okay.
Wie das bei House of Cards, der den Hund tötet. Woraufhin ich sofort aufgehört habe zu gucken. So. Ja, schade, ich hatte mir mehr Hass erhofft. Aber gut, vielleicht kriegen wir es mit dem nächsten. Wahrscheinlich nicht. Da sind wir beide so ein bisschen underwhelmed. Wir wollten über Santa Clarita, ich sag mal Santa Clara Diet sprechen, was auf Netflix läuft. Unglaublich hart beworben wurde an deutschen Straßenbahnhaltestellen mit Appenfingern, was dann, glaube ich, verboten wurde. Stimmt das?
Nein, nicht wirklich verboten, aber es gab Beschwerden und dann hat Netflix von sich aus, verbieten kann man es nicht so einfach, aber bevor das unangenehm wurde, hat Netflix gesagt, dann lassen wir es halt, hat jetzt jeder gesehen.
Spielt Drew Barrymore mit, ist im Grunde so eine lustige Gruselserie oder was, die wird irgendwie durch irgendwas...
Jetzt mal im zusammenhängenden Sätzen die Geschichte
ist erzählt. Fange ich doch gerade an. Die Drew Barrymore hat aus Gründen, die man nicht weiß, wird sowas wie ein Vampir, ist im Grunde tot, aber noch lebendig und fängt dann einfach an, Menschen essen zu wollen. Das ist die Geschichte. Und das ist aber auch so witzig gemacht, was ich nicht gut kann. Splatter mag ich gerne, Grusel mag ich gerne. Die Kombi aus witzig und Grusel geht für mich nicht, weil ich das dann nicht, mich kriegt Grusel nur, wenn ich denke, es könnte schon realistisch sein, wie bei The Walking Dead, überall Zombies, das ist ja super realistisch, das könnte jederzeit um die Ecke. Hinter dir, Stichwort Zombie, kommt der Christian Ulm reingelaufen. Das ist nicht schön. Komm noch mal rein, wir machen es noch mal rein. Das schneiden wir einfach, klar. Folgendes, und da war ein irre schöner Mann in dieser Serie, Stichwort schöne Männer.
Hey,
da kommt der Christian Ulm reingelaufen. Dass du es noch schaffst. Komm rein. Na komm doch, kleiner, großer, starker, sexy Mann.
Danke, Sarah.
Ist langsam nicht mehr realistisch.
Ja, deine
Umarmung hat mir auch wehgetan.
Wirklich?
Naja, du hast schon sehr gedrückt.
Du bist aber auch
zerbrechlich, ne?
Du auch schon.
Wie ich mich freue, dass der Christian da ist. Er sagt immer so Sachen.
Ich gehe dann jetzt.
Das wäre heute fast so eine Wetten-das-Geschichte gewesen.
Ich wäre fast
andersrum.
Zu spät gekommen. Ich hasse das so sehr, mich zu verspäten. Und wenn höhere Gewalt auch noch...
Wie hoch war denn die Gewalt? Der Flughafen?
Der Flug hatte
verspätet. Du kommst aus Kopenhagen, wie ein richtiger Star, ne?
Kommen richtige Stars aus Kopenhagen.
Mit dem Flughafen kommen die auf jeden Fall.
Die dänischen Schauspieler spielen ja alle in diesen Netflix-Serien und HBO-Produktionen mit. Das sind ja alles Dänen.
Ja.
Ja,
viele von diesen...
Viele Dänen.
Viele Dänen in diesen Mystery-Serien.
Und deswegen hast du gedacht, du guckst dir den mal an.
Guck mal, wie er sich Mühe gibt, ins Thema zurückzupushen. Aber
ich hab's gar nicht gemerkt.
Wenn er schon mal hier ist, hat das ja alles nicht gesehen.
Ich klinge so blechern, oder? Geht euch das auch so? Oder klinge ich...
Ich sei nicht sauer, aber im Sinne ist das... Also, wer war das? Wer ist der Mann, der da jetzt gesprochen hat? Wir sind hier live on air.
Wir haben Traum. Das bringt eine Frau auch immer neu.
Das ist der armseligste Podcast der Welt. Da habe ich mich eben
darüber
lustig
gemacht. Ich freue mich jedenfalls, hier zu sein.
Du musst jetzt auch erstmal noch nichts sagen.
Okay.
Du hörst jetzt bitte kurz mal zu, Fräulein.
Okay,
wir machen es ganz kurz. Wir waren bei Santa Clarita. Ich sage es immer falsch. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass mir es nicht gefällt. So, Christian.
Welche Serie denn?
Santa Clarita Diet. Auf Netflix, die Sache mit den Appenfingern.
Also, mit der Dings, mit der Drew Barrymore. Tom Green zusammen war, ja.
Ja. Du hattest mir die auch empfohlen. Es war schon wieder ein bisschen dein Fehler, dass ich die gesehen habe.
Ich erzähl mal, was ich gut fand. Ich fand die erste Folge super, weil ich nicht wusste, was kommt. Das fängt ja so ein bisschen an wie so eine Vorort Comedies.
Überall in Deutschland hingen Blut ab, Finger und tote Körper und du geguckt. Wusstest nicht, was kommt?
Nein, ich wusste irgendwie, was kommt. Ich wusste aber nicht wirklich, welches Genre das ist. Und es fängt ja wirklich so eine halbe Stunde. Darf ich jetzt einmal kurz ausreden?
Ich Frage
fängt mir auch auf, dass
überall
das nicht ausreden darf.
Überall hängen blutige Finger und du wusstest nicht, welches Genre es ist?
Es gibt doch verschiedene Arten, das zu erzählen.
Vielleicht wird das so eine Fußballsendung gewesen sein. Es kann gut sein. Lass mal reingucken. Es kann ja alles sein eigentlich.
Es fängt an, so ein bisschen harmlos erzählt, wie so eine Vorstadtserie, wie 100-mal gesehen, ein Vorstadt-Albtraum.
Mhm.
Und dann irgendwann nach ungefähr einer halben Stunde, ist das jetzt, weiß ich auch wieder nicht, ob es gespoilert ist, ich erzähle das jetzt.
Nein, alles, was in der ersten Folge war, darf man sagen.
Nach ungefähr einer halben Stunde fällt sie dann hin, wird ohnmächtig oder so und zum ersten Mal merkt man, dass es ein anderes Genre ist, als man bis dahin hätte denken können. Weil sie alles vollkotzt. Und zwar wirklich nicht so, sie muss sich ein bisschen übergeben, sondern so, dass im Grunde alle hinterher in Kotze
Lindgrüne,
warten.
Schöne lindgrüne Kotze war das.
Das fand ich einen schönen Moment, weil ich bis dahin wirklich nicht genau wusste, welches Genre ist es. Ist es jetzt so irgendwie so ein bisschen Drama, so ein bisschen Comedy, worum geht's eigentlich wirklich? Und dahin zu gehen, dass man später auch merkt, dass wirklich so das Ausweiden von Männern, die sie dann aufisst, dass das halt wirklich so als Blätter gezeigt wird im Grunde, wusste ich ja bis dahin nicht. Fand ich einen schönen Überraschungseffekt.
Wusstest du nicht, obwohl überall an Deutschlands... Ich wollte es nur nochmal
wegen... Ist das nicht eigentlich sehr schön, wenn man das Genre nicht sofort einordnen kann?
Ja, das fand ich toll. Deswegen fand ich die erste Folge
aber
toll.
Aber goddammit, hört mir irgendjemand zu, man. Ganz Deutschland hängt voll mit Appenfingern.
Deswegen weißt du aber doch noch nicht, ob sie sich wirklich in dem Blut, in den Eingeweiden von den Typen, den sie... Ne?
Du kannst den Finger auch klinisch abschneiden. Du kannst auch mit so einem
Brenneisen... Aber gegessen wird er ja in jedem Fall. Das ist doch kein Dekofinger
gewesen. Aber das
gewesen.
Ist doch die Frage, wie man
nicht,
das
zeigt.
Du auch süß, weil du dachtest, das könnte so eine Form von Einrichtung sein. Sein. Hier schlagen wir vor, wenn Sie sonst nichts haben außer einen toten Ehemann, legen Sie die Finger dekorativ in eine Schale.
Du kannst auch einen Finger ganz ordentlich mit Messer und Gabel essen und dabei den Finger abspreizen.
Ja, aber Fakt ist, es wird gegessen. Ja, aber, damit ist das Genre doch klar.
Aber nein.
Ich möchte euch beide schütteln.
Aber
beide möchte ich euch schütteln.
Das ist ja Breaking Bad zum Beispiel, da denkt man ja auch sofort, Drogen und es geht um Drogenmilieu. Und es tut es natürlich auch, aber es geht um noch viel, viel mehr und das überrascht ja. Ne?
Hast du Angst vor mir, körperliche?
Ja.
Weil du hast gerade so eine tolle Abwehrgeste gemacht beim Reden. Bitte tu mir nichts, Sarah, ich sag jetzt was.
Darf ich kurz erzählen, im Auto auf dem Weg hierhin hat Sarah gesagt, was wir diesmal anders machen sollten, ist uns auch gegenseitig ausreden lassen. Das wäre wirklich wichtig. Das hat mich beim ersten Mal
aber
echt
Stefan
gestört.
Wollte das nicht. Er bestand auf Spontanität und so bin ich halt. So ist mein normales Ich. Red doch aus. Also es wurde gekotzt, das fandst du gut.
Ich mochte das so lange, bis irgendwie noch nicht ganz etabliert war, welches Genre das ist, weil das so für mich angenehm schillerte. Genau das wird aber später zum Problem, weil es so völlig unentschieden ist. Ja. Hat man jetzt Bock darauf, auch so eine Familienserie so über alle Grenzen zu erzählen? Das haben sie dann aber nicht wirklich. Es wird nämlich dann immer so ein bisschen moralisch verbrämt. Also sie muss halt Menschen essen. Aber du merkst so immer, wenn du denkst, oh, aber jetzt wollen die den umbringen, aber das können die doch nicht machen. Nee, am Ende wird immer, also in den, ich glaube, 5 Folgen habe ich geguckt, wird immer dann vorher schön konstruiert, warum derjenige es dann aber auch verdient hat.
Das ist
wie
Dexter,
so nervt. Das ist, wenn du einen Mörder, einen Mordlüstling erzählen willst, erzähl ihn doch. Warum musst du aber nur diejenigen töten, die auch gemordet haben oder sonst wie Bösewichte sind?
Ja. Und das andere Problem ist, dass einfach der Witz nicht stimmt. Das Timing, das...
Da kommt jetzt meine Theorie dazu.
So, jetzt kommt deine Theorie.
Pass auf, weil du hast... irgendwas stimmt tatsächlich ganz gewaltig nicht. Und ich bin erst ganz am Ende drauf gekommen, was es ist, weil das habe ich noch nie in einer Serie erlebt. Wirklich nicht. Ist, die sind fehlbesetzt. Das ist wie so ein Video von wer es hätte spielen sollen, dann aber nicht gut genug war. Also selbst Drew Barrymore überzeugt überhaupt nicht. Aber viel schlimmer ist ihr Mann. Denn manchmal merkt man, dass die Texte sogar... tatsächlich witzig sein könnten. Das hat manchmal so Modern Family Momente und der Ehemann hat so Phil Dunphy Momente und Phil Dunphy ist ja mein persönlicher Held, der ist ganz toll und dann siehst du den und denkst so, du bist der falsche Mann, der den Satz sagt. Es ist einfach, als wäre die A- und B-Besetzung abgesprungen und man hätte den Praktikanten, also es hapert richtig doll an den Schauspielern, bis auf Sohn und Tochter, entschuldige, die muss ich noch nennen, weil die sind wiederum so toll, dass man denkt, ihr gehört hier nicht hin, ihr müsst in irgendeine Mumblecore-Indie-Filmgeschichte. Die sind beide wie Ellen Page und Michael Cera, oder wie der heißt, von Juno.
Ja.
Also du erzählst ernsthaft, dass Drew Barrymore nicht gut ist in der Serie. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber du erzählst mir, dass Drew Barrymore
Bist du
nicht...
großer Drew Barrymore-Fan?
Nein, aber ich fand sie immer gut, wenn ich sie sah. Ich habe noch
nicht
nie das Gefühl.
Aha. Ich sage auch nicht, die sind schlechte Schauspieler, die sind fehlbesetzt. Die Rolle steht ihr nicht.
Aber vielleicht liegt
es... Geh mal rein, das ist ganz merkwürdig.
Vielleicht liegt es auch irgendwie an der Regie oder was. Also ich gebe dir in all dem recht.
Ja.
Es ist aber wirklich, es gibt so Dialoge, wo ich denke, wenn ich das jetzt lesen würde, wäre es lustig. Wenn ich mir das vorspiele, ist es nicht lustig. Es gibt diese Stelle, irgendwann findet ihr Mann halt raus, dass es womöglich womöglich eine Art gibt, wie man diese Zombie-Sache reparieren kann. Mhm. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, sie ist nicht nur Zombie geworden, sondern sie ist plötzlich auch, also vorher war sie so eine ganz verklemmte Frau, die überhaupt keinen Spaß hatte in ihrem Leben und plötzlich will sie Sex und alles so. Ja. Und dann gibt's diesen Dialog, wo der Mann so sagt, so, wir müssen das jetzt rausfinden, weil das kann sein, dass wir dich retten können. So, sie, ja, ja, weil du willst ja nicht mehr Menschen fressen. Und sie so, naja, aber ich schlafe jetzt viel besser, ich habe viel mehr Energie als früher und irgendwie der Sex ist auch gut. Und wenn ich diesen Dialog lese, ich sehe, wo der Witz ist, ich glaube, wenn das gute Leute gut inszeniert vortragen würden, wäre das sehr lustig.
Hab ich gesagt,
und
ich
sitze aber in der Synchronfassung gesehen.
Das Nein. Wie, was denkst du denn von uns?
Wir es noch versucht, aber das meine ich ja. Es ist mir in keiner Serie, bis jetzt hatte ich bei amerikanischen Serien das Gefühl, vom Prinzip geil, aber die Schauspieler stimmen nicht. Und da ist manchmal...
Aber es sind nicht nur die Schauspieler, es ist auch irgendwie das Timing. Es hat, ich habe irgendwann gedacht, auch von der Musik her, also es hat ein bisschen was mich immer schon nervt, ist, wenn es so anfängt wie Desperate Housewives. Mit dieser Desperate Housewives Musik, so dieses Etablieren, das ist jetzt so, diese Vorstadt in Amerika. Das habe ich Millionen Mal gesehen, das muss man jetzt anders erzählen. Mhm. Und irgendwann dachte ich, vom Timing hat es was von Episodes. Kennst du
aber
Episodes?
Das ist doch ganz toll,
Episodes. Episodes ist ganz toll, aber das hat auch so...
Mit Joey, ne?
Ja, Matt LeBlanc.
Ja. Aber das hat Joey. Auch so ein gewagtes, langsames Tempo und so eine etwas schräge Art, eigentlich diese Witze zu erzählen. Das funktioniert aber, weil die Chemie der Leute da stimmt.
Ja. Und das sagt die Mutti ja die ganze Zeit. Lass uns da die Hauptdarsteller rausschmeißen.
Entschuldige, dass ich dir nicht widerspreche.
Hat sie wirklich gesagt?
Ja, Christian, sag nochmal, habe ich das gesagt oder habe ich das auch nochmal hier da draußen? Du hast es ja auch gehört, dass ich das gesagt habe. Hier wird genickt. Ich würde gerne noch andere Menschen reinholen, um mir das bestätigen zu lassen.
Ich sag's doch.
Entschuldige, mich verwirrt das, wenn wir der gleichen Meinung sind. Ich bin immer direkt auf dagegen.
Müssen wir nur nochmal, hast du es eigentlich zu Ende geguckt?
Ja, das ist auch so eine Sache. Manchmal ergötze ich mich dann daran, dass mich das so wahnsinnig macht. Und es snackt sich auch ganz gut weg, weil es dann halt irgendwie bunt und dann wird hier noch Blut gegessen. Und irgendwann ist man so eingelullt, dass man denkt, ach komm, jetzt ist es egal, jetzt zieh's noch durch. Aber empfehlenswert ist es nicht. Es ist auch nicht furchtbar schlecht.
Schön,
es ist nur,
dass wir drüber geredet haben. Sollen wir an dieser Stelle einmal kurz sagen, dass wir uns fest vornehmen, vielleicht in der nächsten Folge schon Dinge
uns
zu besprechen,
die wir
toll finden?
Ja, das haben wir uns tatsächlich vorgenommen. Wir haben alles scheiße gefunden heute.
Echt? Ja, alles scheiße. Was habt ihr denn alles besprochen?
Charité haben wir besprochen.
Okay, fand ihr scheiße.
Ja. Mhm. Sollen wir dir nochmal super lang erzählen, warum?
Nee.
Kannst du dir anhören?
Nächste Woche machen
aber
wir was
aber hatte wieder
8
Millionen
Tolles.
Zuschauer, ne?
Ja, deswegen haben wir darüber gesprochen.
Eigentlich wollten wir gar nicht drüber sprechen. Dann dachte ich, wenn das jeder guckt und auch alle jungen Leute das
aber
geguckt
habt ihr das
haben,
nachvollzogen?
Woran haben wir versucht rauszufinden. Hast du eine Antwort? Also,
ich
hast
hab's
ja nicht
gesehen.
Na, du könntest ja einfach so eine Meinung haben. Jetzt hör doch auf mit Fundiertheit und so.
Natürlich ein geschichtlicher Hintergrund, der interessiert die Menschen.
Doch nicht 8 Millionen Leute.
Und dann wurde das unfassbar beworben.
Ja.
Also das habe ich noch nie erlebt, dass eine Serie in der ARD so damals mit den Mitteln des Privatfernsehens, also überall Trailer, überall poppte so ein Upper Third
im laufenden,
auf.
Ja, genau.
Im
laufenden
Programm.
Hast du gehört, dass der Mann...
Upper Third hat er gesagt.
Upper Third.
So wie Upper Finger, das ist im Grunde Upper Third, Upper Finger. Das ist der, ne, das wird schon. Ich,
ist ähnlich
der Christian
beliebt
kennt
auch.
Sich aus damit. Ja. Ich, das wird schon stimmen.
Ja. Ich bin aus der
Branche.
Sagst
du einfach nur so Sachen?
Ich bin aus der Branche, wie meine Mutter immer sagt, seit sie mal als Telefonistin für Schwarzkopf-TV gearbeitet hat, sagt meine Mutter immer, ich bin ja aus der Branche. Weil sie
über sich oder über dich?
Über sich selbst.
Ach so.
Und meint immer mitreden zu können und auch müssen.
Ja, aber das ist ja so ein Mutterding.
Ja, aber sie glaubt das. Sie legitimiert ist, weil sie, als wir Kinder aus dem Haus gezogen sind, wirklich bei Schwarzkopf-TV, das sind die Pilave und so, gemacht, sich beworben hat, weil sie nichts zu tun hatte. Und dann haben sie die mit 50 Jahren diese Hotline gesteckt, wo die Leute alle anrufen, die nur können, wenn der Nachbar zuguckt und so. Und sich für diese Talkshow bewerben. Die riefen bei meiner Mutter an. Und ja, seitdem sagt sie, ich bin doch auch aus der Branche.
Ist sie doch auch.
Ich möchte das auch an der Stelle deiner Mutter verteidigen. Ich möchte sie sogar engagieren vielleicht.
Okay, ja, mach das.
Brauchen wir nicht Leute, die aus der Branche sind und ans Telefon gehen?
Ja.
Oder irgendwas machen, Hauptsache die sind aus der Branche.
Wir wollten heute auch die Telefonnummer durchgeben. Wir haben jetzt immer noch nur die... Also sonst aushilfsweise erstmal Christians Mutter @kleinesfernsehballett.de.
Genau, da
dann leiten wir es direkt weiter.
Guckst du überhaupt? Du hast ja gar nichts gesehen. Guckst du gar nicht viel?
Doch, ich guck wahnsinnig viel sehen. Ich habe jetzt wirklich jetzt ganz lange, weil ich in so einer Blase war, weil ich an meiner Serie gearbeitet habe, über die wir heute nicht reden wollen. Aber da habe ich nichts mehr mitgekriegt, leider. Ich habe wirklich nicht.
Aber sag mal,
geguckt.
Was du guckst. Was sind die Sachen, die dich richtig gekriegt haben?
Was hast du vor der Blase geguckt?
Die letzte Serie, die ich geguckt habe, die mich echt gekriegt, wo ich erst dachte, dass die mich nicht kriegt, die ich dann wirklich toll fand, war mit diesem aus der Coca-Cola-Werbung, der in die Vergangenheit reist, der Schauspieler aus der Coca-Cola-Werbung, dessen Namen ich immer vergesse. Aber ihr...
Zurück in die Zukunft?
Nein, der verreist.
Film, das
Kennedy-Attentat will er verhindern. Die Sendung, die Serie ist benannt nach dem Datum, an dem das Kennedy-Attentat stattfand, das ich jetzt auch vergessen habe.
Juni, Sommer, 63, 2, 1, 12,
Wisst ihr, was ich meine?
Nein.
Ach, Er reist jedenfalls zurück durch so einen Zeittunnel in die Vergangenheit und hat die Mission, das Kennedy-Attentat zu verhindern.
Und
das klingt öde, weil er schon weiß, ja eben, es klingt so öde, weil das Ende weiß ich das schon. Wahrscheinlich wird er es nicht geschafft haben.
Wobei es doch Fiktion, er hätte es doch geschafft haben können und dann könnte man ein Sequel machen, eine Welt mit Kennedy.
Ja, das war auch das, was mich so ein bisschen neugierig gemacht hat. Und ich mag auch Science-Fiction nicht, aber die hat mich in ihren Bann gezogen. Und es war, was ich sehr spannend fand, war der Gedanke, dass in der Vergangenheit alles so toll schmeckte. Wenn er in die Vergangenheit ging, musste durch so einen Kleiderschrank und dann war er durch dieses Loch, dann war er in den 60ern.
Ist das
und
er hat
sofort
Wunderland?
Gegessen, weil das so unfassbar gut schmeckte in den 60er Jahren.
Das kann ja niemand,
warum?
Warum?
Na, das
wegen den
ich, wurde nie erklärt, er ging nur sofort, hat er so Apple Pie und so weiter.
Naja, weil es damals halt noch den guten Apple Pie gab.
Aber wieso gibt es heute nicht mehr den guten
Apple Pie? Weil das jetzt alles Geschmacksverstärker.
Ja, Verstärker, es heißt Geschmacksverstärker.
Also ich wollte es gerade sagen, da liegt doch das Wort drin. Das ist eine sehr aggressive Sendung heute. Aber genau das ist doch der Punkt, seit Geschmacksverstärker da sind, ist das Leben toll.
Gib mir 2 Minuten, drüber nachzudenken. Es gibt eine richtige Antwort darauf, die fällt mir jetzt nur gerade nicht ein.
Es wurde nie erklärt, aber es hat mich die ganze Serie gefesselt.
Ich habe vielleicht das Gefühl, dass Christian sich das ausdenkt. Kennst du das, wenn man manchmal aus verschiedenen Sachen sich was Neues zusammenbastelt?
Er sagt, die Hörer kennen diese
Serie. Auch das mit dem Kleiderschrank, das ist doch so Alice im Wunderland-mäßig.
Ich habe schon Hulu Original, die läuft auf Hulu.
Hulu.
Das ist wieder so ein Wort, was du dir ausgedacht hast.
Du meinst Dr. Hulu.
UpperThingy.com. Du kannst echt alles erzählen hier.
Meine Witze werden hier ignoriert.
Jetzt mach du den Witz.
Entschuldigung.
Nee, wir sagen nochmal, wir lachen laut.
Nein, ich frage mich jetzt gerade, ob unsere Hörer jetzt vor dem Deezer sitzen
und weinen
und entweder die ganze Zeit schon den Namen brüllen oder fanatisch anfangen zu googeln, der Typ aus der Coca-Cola-Werbung, das Essen so gut schmeckt.
Dann hat er so toll jemanden, dann gab es auch Bösewicht und so musste er jemanden ablenken, indem er sein iPhone einfach auf den Tisch gelegt hat und hat so einen Film abgespielt. Und dann war der Bösewicht so fasziniert von diesem kleinen Kästchen, auf dem ein Film lief, dass er Reis ausnehmen konnte. Das war eine fantastische... Ja, das ist so mein Humor. Das
vielleicht hast du noch was anderes, was Menschen kennen oder was überhaupt existiert.
Dann habe ich auch einen Hulu Original gesehen mit dem jüngeren Mann aus Breaking Bad.
Schreib dir mal bitte Hulu Original auf. Ich bin nicht sicher, ob Hulu. Das existiert. Einfach später nochmal nachgucken und dann schneiden wir es nicht plötzlich raus.
Jünger und jünger.
Der Schauspieler, der Walter
Aaron,
White.
Aaron.
Richtig, Aaron.
Der kleine Dünne.
Aaron Carter. Nein, Aaron Carter war der Bruder von Nick Carter, der kleine Junge.
Den kenne ich, now we're talking.
Ja, aber nee, der spielt so einen Sektenjünger und ist in so einer Sekte.
Davon habe ich gehört, habe ich auch nicht gesehen, weiß ich auch nicht, wie es heißt, aber davon habe ich gehört.
Warte, ich glaube, ich kenne das. Wie heißt das?
Ich habe es vergessen.
Oh Mann, Jungs,
ich bin nicht
wir brauchen dem nächsten Internet
der traurigste
im Podcast.
Der Welt.
Ich glaube, ich habe den gesehen. Ich kenne das, glaube ich. Ja, aber du weißt doch, was der
Cola-Werbung ist.
Man sagt dann immer, der eine hier und dann macht er von rechts und so.
Ja, und das ist toll. Das ist ein bisschen Scientology.
Es ist so eine Sekte.
Ich kenne das, ich will wissen, wie das heißt.
Familie, Mutter, Vater, alle sind in dieser Sekte und der Vater, das ist dieser Aaron.
Kalt?
Ja,
oh Gott, mir ist ganz warm.
Der Kalt.
Ja,
ich hab's gewusst.
Hast du geraten? Weil
ja.
Wirklich?
Ich hab das so halb in der Hände noch, hing das noch drin.
Wie kurz, 2 Sekunden lang alle kurz ruhig waren vor lauter
Ehrfurcht.
Ist aber schon vorbei, der Moment.
Das war eine tolle Serie, weil du das nachvollziehen kannst. War so ein bisschen wie von Hans-Christian Schmidt, dieses Exorzist.
Ja.
Du siehst, was Religion macht. Und ich hatte den Eindruck, dass es so einen humanistischen Ansatz hat, uns zu erzählen, dass Religionen verkehrt sind und was passiert, wenn man sich fanatisch da reinsteigert. Aber leider gibt es in der Serie auch so eine spirituelle Ebene, die immer noch ein bisschen offen lässt. Vielleicht gibt es da ja doch was. Sie glauben nur an den falschen Gott. Aber da geht immer sowas auf und es ist immer so ein bisschen verwunschen und es ist immer ein bisschen Nebel. Das hat mich genervt.
Die Amis trauen sich nicht ganz ohne Gott zu machen. Da muss immer irgendwo ein bisschen Gott muss
noch rumstehen. Ich habe oft an Hans Christian Schmidt und Exorzist gedacht, wo du ja auch das dachtest. Und dann ist es aber... ist nicht dokumentarisch, weil dazu ist es zu packend, ist schon auch ein sehr emotionaler Film, aber es hat immer diesen humanistischen Ansatz, Religion zu beleuchten.
Aber du weißt, wenn du uns jetzt vorher erzählt hättest, wie geil diese Serie ist und wie du die magst, dann hätten wir die jetzt angeguckt und könnten darüber reden und stattdessen...
Oder hätten wir mehr zu tun gehabt.
Ihr könnt die mit dem Coca-Cola-Mann gucken.
Wir sind ja gar nicht sicher, ob das stimmt, was er erzählt.
Mit dem Apfelkuchen.
Doch, das ist mit dem Aaron, der ist ja toll.
Ja, das kennen wir ja. Ich glaube, ich habe das schon geguckt. Mir fällt es nur schon ein bisschen länger her oder 1-2 Folgen.
Irgendwas dazu sagen können. Irgendwas.
Ja, ich habe doch gesagt, dass die ganze Zeit Sachen wie, ja, der eine. Habe ich doch schon mehrfach gesagt, ja, der eine. Und das sollte ja wohl reichen als Beweis erstmal.
Ja.
Und ich habe schon ganz in Rage geredet.
Du wolltest nicht über Jerks reden.
Nee,
aber
ich habe aber beim, ja.
Ich wollte jetzt außenrum, um Jerks drumherum gehen. ist man dann wirklich, was hast du gesagt, 9 Monate ist man dann wirklich in so einer Blase?
In dem Fall ja, weil ich mich so in dieses Projekt reingesteigert habe. Es gibt bestimmt Regisseure, die das dann abgeben. Ich konnte nicht loslassen. Ich habe teilweise auf
dem Laptop selber geschnitten. Du hast auch mit dem Hauptdarsteller immer kämpfen müssen.
Hauptdarsteller mit Faris, ganz schwieriger Charakter und so.
Ja. Oh, Faris, hab da wirklich damit da reingekniet. Faris ist verrückt Faris, auch,
wenn
ne?
Ich, nee,
der Faris, ich kenne den Faris, der Faris ist auch ein bisschen verrückt.
Ja, ich glaube, auf Frauen wirkt er tatsächlich so. Mhm. Aber der ist ein ganz, ist ein ganz anständiger, bodenständiger. Mhm. Fari, der ist in Lösionieren. Die Fari, die
Fari. Der wohnt, aber der wohnt doch in so einem Glaspalast da. Da wohnt er doch bestimmt
am
drin.
See,
das war ja, ohne zu viel zu werden, aber das war ein Riesenkampf mit Fari.
Das, ja, das deswegen fand, haben wir das gesagt. Wir wussten das schon. Wir wollten es.
Wir haben uns informiert vorher. Wir haben trotzdem,
weil wir uns informiert
vorher,
haben.
Das war für ihn schwierig.
Wir wollten es noch schwieriger machen für ihn, indem wir beide behaupten, dass wir glauben, dass er in so einem großen Haus wohnt, so. Um den Final zu zerstören.
Eigentlich ja, liebt er das natürlich.
Das ist ja eine Art Podcast, also eine Art Radio, was wir hier machen, hier auf diese. Ich weiß nicht, ob wir einmal kurz erzählen sollten, dass Christian jetzt tatsächlich in seiner originalen Maske aus Jerks tatsächlich alles, Bart, Mütze.
Der sieht genauso aus wie im Fernsehen, ist ja. Richtig, also in der einen Serie, ja.
Ja,
und auch der Gesichtsausdruck.
Ja, meine Familie mag auch diese Mütze nicht. Ich hätte sie aber immer auf.
Vorher schon nicht? Oder?
Achso. Immer schon nicht, immer schon.
Du hast sie doch auch schon immer auf, oder nicht? Ich kenne dich nur mit der Mütze.
Ich habe sie, also ziehe sie deshalb auf, weil ich mir die Haare ungerne morgens wasche, weil das, wenn das so schnell gehen muss. Du auch, ne?
Ich habe Raumengen trocken, Fett, natürlich, okay. Ich habe deswegen immer Mütze, da ist Raumengen Fett und Trockenshampoo drunter.
Ja, ich habe immer morgens die Kinder, ich muss mit den Kindern aufstehen und komme nicht zu mir, ich komme nicht dazu, mich zu pflegen morgens. Und dann ist auch die Zeit irgendwann um und du musst aber in den Alltag raus, du setzt einfach eine Mütze auf und dann sieht das ja. Nicht so aus, als würdest du
also
nicht
Christian,
pflegen.
Also Christian, du weißt, ich will dir immer gar nicht so sehr zu nahe treten, aber nur so eine Mütze hilft jetzt bei fehlender Hygiene auch nicht.
Nee, abends
ich sage nur Sachen wie Duschen oder mein Deo.
Jeden Abend, du Deo.
Warum
ich
nicht mal Zähne putzen?
Als
Beispiel.
Das mache ich mit den Kindern jetzt zusammen.
Ja, ich bin nicht. Naja, nee, kann ja sein. So gut kennen wir uns nicht, dass ich dir jetzt eine Lüge unterstellen würde. Also noch eine Lüge in dem Podcast. Aber gut.
Aber ich bin, während ich die Serie machte, ab und zu zur Zerstreuung auf Facebook unterwegs und entdeckte dann, das war die Zeit des Dschungelcamps, und entdeckte die Dschungelsendung von Kalkofe. Und das war, als ich überlegte, worüber redet man, und es ist ja ein Medienpodcast im Allgemeinen. Es geht ja nicht nur um Serien.
Nein, geht schon um Fernsehen.
Wo ich dachte, weil ich überlegte, was war das Letzte, was dich so angefasst hat, und weil ich nie Serien so wenig sah, war das dieses Kalkofe-Erlebnis, das ich nach vielen Jahren mal hatte, weil ich schon neugierig wurde, als ich sah, der will eine Dschungelsendung machen, und ich mich fragte, was kann man dieser Sendung, über die alles gesagt wurde, die verhauen wurde, die gelobt wurde, die in sich ja schon eine Reflexionsebene hat, weil die Moderatoren das ganze Format ja auch bereits aufarbeiten, also simultan, in der Show ist schon so ein Reflexionsebene. Was macht der daraus? Der kann sich ja nicht dahinstellen, sich als Karla Loth verkleiden und die einfach
Karla Loth nachmachen. Das kann er echt nicht.
Das ist aber genau das.
Das war eine ganze Sendung, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Das war eine Sendung, die lief glaube ich, wöchentlich. Und er hat sich immer verkleidet als Honey und als Karla Loth und als all diese Charaktere aus dem Dschungel, hat die einfach nachgespielt. Und da gab es auch nicht diesen Kern der Parodie, wo du denkst, okay, aber was hat er irgendwas entdeckt an Karla Loth, was vielleicht wir nicht gesehen haben, wir exakt 1:1 einfach nochmal. So wie meine Tochter nach der Eiskönigin Stunden nochmal im Eiskönigin-Kostüm durch die Wohnung rennt, so rennt er auch dann abends nochmal als Karla Loth durch die Gegend. Und ich weiß nicht, warum denn? Und ich glaube, ich weiß warum. Er hat nämlich wirklich diebische Freude an Demütigung. Das macht dem Spaß, nochmal über Horrorfressen zu reden und über Botox-Monster. Twittert er ja auch. Der twittert ja auch zum Dschungel permanent, was das für krasse Kreaturen sein. Und dann fiel mir ein, und das hat mich dann echt genervt an dem Vogel, dass der doch immer so Pamphlete geschrieben hat, teilweise im Spiegel darüber, dass das Fernsehen uns alle verroht, dass wir alle keine Empathie mehr haben.
Dass in den
Reality-Shows die Menschen aus ihren Hartz-IV-Wohnungen geholt werden und dann im Fernsehen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Aber er selber ergötzt sich genau an diesem Prinzip, aber mit der Entschuldigung, wer schon mal bei DSDS war und als 17. rausgeflogen ist, der weiß ja, wie Medien funktionieren. Also für ihn sind die Dschungelbewohner alle Medienexperten, die wissen, was sie da tun, was ja natürlich Schwachsinn ist. Ne?
Wobei, das macht er ja sonst auch. Also sonst, wenn er nicht Dschungelshow macht, stellt er ja auch diese Situation aus Bauer sucht Frau und Schwiegertochter sucht und so, stellt er ja auch nach.
Ich wollte gerade
sagen,
das
ist da ja auch über die, über
ja,
die
ja,
Leute
das ich ja, aber, ja. Aber da hatte ich immer das Gefühl, nein, das habe ich anders wahrgenommen. Da dachte ich, dass der sich nicht über die Leute lustig macht, sondern über die Parodie dieser Leute, letztlich über das Format.
Im besten Fall ja, aber
Ich kann sowieso
und hier fand ich, das war so eine Doppelmoral, die mich, wo ich dachte, Alter.
Hat er, vielleicht geht mich das gar nichts an, aber du hast es ja auch getwittert. Hat er darauf sich
gemeldet? Nee, leider nicht.
Gemeldet?
Nee, hätte mich mal interessiert.
Wobei der dazu neigt, oder? Der ist doch dann auch so ein Zurückhauer.
Ja, hätte mich auch echt interessiert, aber ich weiß, dass er halt in Talkshows immer sagt, er liebt das Dschungelcamp. Aber es scheint, als sei jeder, der freiwillig ins Fernsehen geht, vogelfrei für Helm. Und ich finde, wenn du dich einmal entschließt zu sagen, ich finde das nicht gut, Leute lächerlich zu machen, dann gilt das auch für Kader Loth.
Ich finde halt.
Naja. Ja, ich
finde
nur generell Parodien immer so blöd. Ich habe mir das angeguckt, 2-3 Sachen, weil ich wusste, du bringst das mit und ich habe, glaube ich, noch nie ein so totes Gesicht gehabt, wie als ich das gesehen habe. Da passiert nichts in mir. Nichts.
Das ist ja aber das Ding bei Kalkofe, der ist, natürlich ist der jetzt kein toller Parodist, wo man denkt, unglaublich, wie er den Elsner nachmacht, sondern. Es ist ja so, dass er als Kritiker gilt. Ich habe von vielen Wörtern als Fernsehkritiker wahrgenommen.
So versteht er sich auch selber.
Ja.
Ich muss jetzt gestehen, ich habe vor vielleicht inzwischen 10 Jahren auch ein begeistertes Porträt oder so über ihn geschrieben, weil er wirklich mit so einer Leidenschaft gegen schlechtes Fernsehen kämpft. Er sieht das wirklich auch als so eine Verpflichtung. Man muss dagegen ankämpfen.
Ja.
Aber da ist irgendwas ist dann auch in den letzten 10 Jahren nicht mehr passiert. Und ich glaube, mein größerer Vorwurf ist gar nicht der moralische, sondern der unkreative. Also,
ja, ich da werde ich auch schnell.
Das eh. Also, aber sozusagen so hier Florian versus Honey, dann schreibt er Botox-Fresse gegen Schleimvisage.
Ja.
Und dann denkst du so, ja.
Gen.
Und wenn da was käme, ich finde manchmal, ich muss jetzt, um jetzt was Positives ein bisschen zu sagen, wenn er Kader Loth spielt, finde ich das schon, gucke ich mir das sehr gerne an. Ich finde, kann es auch jetzt nur so halbherzig verteidigen. Aber manchmal entsteht dann doch für mich eine Komik daraus, einfach zu sehen, wie er dann als Kader Loth da sitzt und sich verkleidet.
Ich fand Kalkofe sehr lustig, als ich mein Abitur vorbereitete. Das ist 23 Jahre her. Da lief, man hatte exakt dasselbe gemacht auf Premiere.
Ich wollte gerade fragen, ob der das schon
und
immer gemacht
hat. Und da habe ich da abends gesessen und fand das echt toll. Ich mochte auch, sich in die Greenscreen zu setzen, das zu freezen, sich in die Situation reinzustellen und da Quatsch zu machen. Das fand ich super.
Ja, und der hat ja tollen Quatsch gemacht. Der hat das jetzt nochmal gepostet, weil die Kelly Family doch tragischerweise ihr Comeback gerade feiert. Und hat er, das muss wirklich auch 20 Jahre her sein, als die Kelly Family halt, als die angesagt waren und irgendwie bei RTL 2, bei Bravo TV, glaube ich, waren. Mhm. Und da hat er so eine Parodie gemacht, aber auch mit diesem Bluescreen oder Greenscreen, so bis zum Exzess, dass im Hintergrund er als alle Mitglieder der Kelly Family nochmal durchläuft. Total albern, hat auch nicht wirklich so eine Reflexionsebene, aber in der richtigen Stimmung. Aber womöglich auch in kurz vorm Abi. Ich kann da auch jetzt noch wieder drüber lachen.
Ich finde so Parodien nie gut. Auch so Switch, wo es immer alle so abfeiern. No.
Sitze
ich
da gibt es schon schöne Sachen.
Gibt schon schöne Sachen.
Vielleicht ist es nur nicht meine Form von Humor. Oder ich gucke es halt auch nicht mehr. Aber ich sitze daneben und denke, na gut, jetzt hat er sich ein Kleid angezogen.
Für mich ist das irgendwann als Masche aufgeflogen. Es gab ein Aha-Erlebnis. Da war ich bei MTV schon. Da hat er das immer noch gemacht. Und er parodierte MTV Select. Kennt ihr das noch? Das war wie interaktiv.
Das war interaktiv.
Das war dein Konkurrenz.
Ja.
Dein Konkurrenz,
die Miriam Dings hier, die eine mit dem Kennen.
Kim, sie hat das immer moderiert.
Kim, sie von Reichschach. Weichselbraun hat, als Miriam, ich dann.
Ja, aber das war viel später. Das war noch in London damals.
Ach so, ach damals. Kommen Sie gerade her, ne?
Kopenhagen. Und da hat Kim sie das immer moderiert. Und es war ein sehr lautes Format. Kim sie hat die Zuschauer immer angeschrien, sie mögen anrufen. Und es war laut und so weiter. Und irgendwann haben das Tobi und das Bo moderiert. Mhm. Es gab so eine Woche, da konnten Gäste Select moderieren.
Oder hatte das Bo noch die schlimmen Haare, die Lockenhaare. Das ist die Wohnung.
Genau, aber der hatte eine Mütze auf. Und Tobi und das Bo sind ja fantastische Hamburger Hip-Hopper mit unfassbar tollen Texten. Ich habe die sehr geliebt. Wahnsinnig schlaue Typen mit einem tollen, messerscharfen Humor, fand ich. Mhm. So, und die haben Select moderiert und haben das Format gebrochen, indem sie diese laute Kimsi runterdampften, also sie war ja nicht da, aber die saßen einfach in diesem Select-Studio zusammengekauert, als hätten sie kein Kreuz und haben so, jo Leute, ruf mal an jetzt. Und haben das Ding richtig...
Muss aber nicht.
Ja, könnt euch jetzt was wünschen, wenn ihr wollt. Hip-Hop, Soul, was immer ihr wollt. Und so. dann parodiert das Kalkofe, weil er nicht versteht, dass das bereits ja. die Reflexion von Select ist und stellt die beiden dar, als wären die zwei kiffende Hohlbirnen, weil er nicht kapiert hat. Erstens wusste er nicht, wer die sind. Und zweitens hat er das Format Select auch offenbar noch nie gesehen und konnte auch nicht einordnen, dass das eine Antwort auf, ja, dass das im Kontrast zum sonstigen Select-Ding steht. Und das, wenn er sich für einen Kritiker hält, nehme ich ihm übel. Wenn du ein Kritiker bist, dann informierst du dich vorher, dann guckst du, wer Tobi und das Bo sind, dann guckst du, wen parodiere ich da überhaupt, lohnt sich das, sind die wirklich blöd? Und dann checkst du das. Das ist ungefähr so eine Transferleistung, als würdest du dich vor Helge Schneiders Katzenklo stellen und sagen, oh, das ist aber ein dummer Mann, ne? Der ist ein bisschen verrückt.
Ja, vielleicht ist der auch ein bisschen faul, wobei ist ja schon eine Weile her, vielleicht ist der auch einfach ein bisschen faul geworden mit der Zeit und dachte, es reicht, sich als bisschen dicklicher Mann ein Kleid anzuziehen und unvorteilhaft auszusehen und einmal Muschi zu sagen oder weiß ich nicht und dann ist schon wieder gut. Könnte ich mir vorstellen, wenn du das 30 Jahre lang machst.
Das war damals ganz am Anfang. Für mich war das war der Moment, so, wo ich dachte so, Alter, das geht nicht. Das war irgendwie dann, da war es für mich Masche. Seither nahm ich den nicht mehr wirklich ernst.
Ja.
Es ist aber auch die blödeste Art, mit diesem Widerspruch umzugehen, den ja, glaube ich, viele haben, also vom Dschungel vor allem, zu sagen, irgendwie kann man sich dem nicht entziehen. Also wie du auch sagst, ist jetzt alle Haltungen sind jetzt auch einmal durchgespielt, kollektiv. Ja. Und jetzt sitzt man mit so einer Mischung, also außer Sarah, die einfach begeistert davor sitzt, sitzen alle anderen mit so einer Mischung aus, will ich das hier sehen? Doch, ich will das eher. Und da fällt ihm halt auch, also irgendwas müsste einem dazu einfallen. Oder man lässt es halt, weil, wie du schon auch sagst, es auch alles in sich selber schon enthält. Das braucht jetzt nicht noch eine...
Ja, und die Ausrede, die ich immer hatte, ist, dass ich mir beim Dschungel sagte, na, mich interessiert die psychosoziale Dynamik da drin. Also was passiert, wenn die alle auf sich gestellt sind?
Ja. Ja, aber die Leute, ich sag auch mal, ich will beim Dschungel nicht die Moderation, ich will keine Prüfung, ich will immer nur sehen wie die am Feuer sitzen und fies werden.
Aber Kalkofe hat sich genau auf das gestört, wofür ich mich schon immer geschämt habe beim Dschungel, weil mir es immer unangenehm war, wie sehr die sich entblößen.
Ja. Ich möchte, wir müssen im Grunde zu Ende kommen und wir müssen uns auch noch eine Hausaufgabe aufgeben. Ja. Aber ich dachte, wenn wir schon mal den schlauen Christian Ulm hier haben, der einer der wenigen ist, der ganz schön gutes Fernsehen macht, dass wir vielleicht einmal, weil wir wirklich ein bisschen uns immer fragen, wieso kriegen wir es alle nicht auf die Reihe? Vielleicht auch deutsche Serien. Also wir sprachen eben über Charité, aber auch über You Are Wanted. Letztes Mal, was sich große Mühe gibt mit Schweighöfer und so und nicht... Es funktioniert nicht. Alles ist übererklärt. Alles verkauft einen für blöd. Jetzt ist natürlich das eine Frage, die du wahrscheinlich auch 20 Mal gehört hast. Aber wie kann man das überhaupt besser machen? Ist es vielleicht am Ende ein Sprachding? Warum machen wir keine schöne Fiktion?
Ich glaube, es ist ganz viel Sprache. Also ich glaube, dass wirklich ganz viel einmal an dieser deutschen Sprache liegt.
Das ist meine neueste
Theorie. Und es liegt auch daran, dass, aber auch wie du damit umgehst. Ich glaube, es liegt am Drehbuch, dass die Schauspieler auswendig lernen und dann diese Sätze sprechen.
Ja.
Weswegen ihr das dann ein bisschen improvisiert oder viel improvisiert. Oder?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du das nicht hast, wenn du einmal dir vorher klar machst, wo die Reise hingeht, wenn du einmal weißt, was du sagen willst, dann kommen automatisch die richtigen Wörter aus dir raus und die kommen dann auch echt. Aber wenn du einen Text rezitierst, den du vorher auswendig gelernt hast, ist das immer so ein Stolperstein. Andererseits erzählen dir die Amerikaner immer, dass sie nicht improvisieren. Also bei Louis C.K. zum Beispiel Serie hätte ich schwören können, dass das alles improvisiert ist. Aber es ist alles Wort für Wort so aufgeschrieben.
Aber Curb Your Enthusiasm nicht. Curb Your Enthusiasm
ist auch improvisiert. Ja.
Ich möchte nochmal Mumblecore sagen. Einmal wollte ich nochmal Mumblecore sagen. Es gibt auch Serien, die bauen darauf. Also grobe Richtung, aber der... Teil wird dann improvisiert.
Aber ist es...
Ja, und dann wird's toll.
Ja. Aber ist es auch so eine Mutfrage? Also ihr habt ja jetzt bei Jerks das mit Maxdome gemacht. Macht es dann leichter, dass ein Fernsehsender auch sagt, okay, machen wir auch wenn es vielleicht irgendwie zu speziell ist. Ich habe ja, mein Verdacht ist ja immer, dass das deutsche Fernsehen auch denkt, das muss am Ende immer mehrheitsfähig sein. Eigentlich muss man es so drehen, dass es 5 Millionen Leute lieben und vielleicht gucken es 5 Millionen Leute, aber es gibt ganz wenige, die es lieben, anstatt was zu sagen.
Das ist Charité.
Ja. Jetzt habe ich die Frage völlig verformuliert. Also ist es eine Mutfrage in Deutschland?
Ja, aber bei Jerks hatten wir das Glück, dass es auch hier eine Vorlage gibt. Es gibt ein Format aus Dänemark.
Das hilft bei uns zu verkaufen.
Das ist so. Und wenn du da sagen kannst, da guck mal, bei den Dänen hat das aber, hat ganz Dänemark geguckt, hat eine Riesenquote, dann sagst du, dann lass uns das doch auch probieren. Ich schwöre, wenn du mit dem Konzept so dahin gegangen wärst, also hier spielen wir uns selbst, Fari wohnt da mit so goldenen Maschinenpistolen, dann weiß nicht, wie viele Chancen wir gehabt hätten. Ne? Aber wenn du sagen kannst, hat schon mal einer probiert, der ist für euch schon mal ins Labor gegangen.
Hat das dann gut funktioniert, quotenmäßig? Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit
Quoten. Ja, es hat bis zu den letzten Folgen. Die letzten Folgen, ohne zu spoilern, da taucht eine Behinderte auf, die im Rollstuhl sitzt. Ja. Die aber noch Sex, also ihr Freund hat aber weiterhin Sex mit ihr. Und immer wenn die beiden auftauchten, ging die Quotenkurve, ging die so ein bisschen runter. Und das Problem war, aber ja, das Problem war, dass die letzten vier Folgen ausschließlich mit den beiden zu tun hat. Und wir sind dann wirklich, die letzten beiden Folgen hatten wir nicht mehr so eine hohe Quote.
Wie erklärst du das? Weil,
ja, so eine moralische, Problem oder die ist kaputt.
Beides, glaube ich. Ich glaube, es gibt so ein Ipfui, die ist kaputt. Aber eigentlich ist das ja kein Abschalter. Die Leute haben noch nie bei Ipfui ist kaputt abgeschaltet. Im Gegenteil. Sondern ich glaube, dass die Figur, die mit dieser gelähmten Frau schläft, durch diesen Sex mit einer Behinderten irgendwie negativ aufgeladen ist. Die Leute mochten den nicht mehr sehen. Aber das Spannende daran ist aber, alle, die das Binge gewatcht haben auf Maxdome, da habe ich noch nie ein solches Feedback bekommen.
Ja, ja.
Alle, die das hintereinander weggucken, sind dran geblieben. Aber in so einer scheiß Quotenkurve, wo die Leute halt eine Fernbedienung zur Verfügung haben, da haben die automatisch eine andere Sehgewohnheit, da sind die einfach weg.
Und auch
da,
wenn man Zeit hat, dran, zwischendurch noch andere Sachen passiert sind. Und beim Binschen bist du ja in einem Flow drin.
Und du lässt dich auch darauf ein, du sagst, ich gucke mir jetzt diese Serie an, aber wenn du so beim Seppen guckst, hast du schnell mal diesen Finger, der sagt, boah, Behinderten, boah, nee, weg.
Ja. Aber es ist vielleicht auch ein anderes Publikum, oder? Auch andere vielleicht Leute. Auch nicht nur eine andere Haltung, sondern Leute, die einfach sich, die dann da Bock drauf haben. Ja.
Macht ihr noch eine zweite Staffel?
Also ich bereite sie auf jeden Fall vor.
Okay. So egal, ob die dann gemacht wird. Ich würde gerne mitspielen, jemand Toten. Irgendwas, jemand, der nur so rumliegt.
Du spielst natürlich Sarah Kuttner.
Aber ich könnte doch tot sein.
Nee, du könntest die Haare nicht waschen.
Du bist doch tot.
Oh, ey, oh Gott, ich bin so gut darin, in Haare nicht waschen. Bitte lass mich das machen. Ich könnte euch auch zeigen, wie Trockenshampoo am besten funktioniert. Ja. Oder wie man unangenehme Gerüche mit so... Wir reden dann nochmal später mit dem Toilettenspray und ich kann. Ach, oh, lass mich was Unhygienisches machen. Können,
ja, das bist du bei uns herzlich willkommen.
Ich bin wirklich unfassbar eklig. Ja. So, ey Christian, das war schön, dass du hier bist und dass du extra aus New York für uns angereist bist.
No problem,
bist.
Sehr gerne.
Ich habe übrigens gerade so ein paar Sachen, so eins und eins sozusagen. Also Kopenhagen, Dänemark, zweite Staffel.
Echt? Was könnte da jetzt die Sache sein?
Ich glaube, ich bin an einer ganz heißen Sache.
Wegen den Behinderten?
Ja.
Weil da viele Behinderte sind in Kopenhagen. Ja, stimmt, sagt man.
Das ist
Kopenhagen,
der Wahnsinn.
Die Stadt der Rollstuhlfahrer.
Die Stadt der Rollis,
Rollis, sagt man auch. So.
Jetzt kommen wir zu den Hausaufgaben.
Ja, das hatten wir uns ja so überlegt. Wir haben ja auch viel Pöste bekommen, die wir alle nicht beantwortet haben, aber ihr könnt uns weiter E-Mails schreiben.
Wir lesen das alles. Auch das, was wir nicht beantworten, lesen wir nicht. Also wir beantworten es nicht, damit wir Zeit zum Lesen haben.
Genau, da haben uns auch Leute bei Hausaufgaben geholfen, aber wir hatten ja eigentlich vor, weil wir so wenig lineares Fernsehen gucken, dass wir uns richtig in eine Fernsehzeitung reingucken müssen und da für den anderen eine Hausaufgabe raussuchen, die entweder, je nachdem wie lieb der war, eine Bestrafung ist oder ein oder eine Belohnung. Und in meinem Fall ist es was ganz anderes. Ich habe was rausgesucht, weil ich keine Zeit habe, das zu gucken, aber es interessiert mich. Hm. Denn es läuft am Donnerstag, Stefan. Also es geht darum, dass wir uns gegenseitig eine Hausaufgabe geben am Donnerstag. Ach. Ich sage es dem dieser Zuhörer, vielleicht ist der nicht so helle, schneller. Wir können da, das hat der Christian Ulm verunglimpft, die dieser Zuhörer, das finde ich eine Unverschämtheit. Wie du eben gesagt hast, dass die nicht so helle sind.
Und mit Sarahs Stimme.
Mit meiner Stimme auch noch mich nachgemacht. Ich finde es assi, Christian.
Und da ist mir so rausgerutscht.
Also folgendes. Um 20.15 Uhr kommt Germany's Next Topmodel, das muss ich gucken. Deswegen guckst du bitte für mich um 20.15 Uhr am Donnerstag auf Dreisat eine Doku, die mich wirklich interessiert. Und zwar, und du guckst ja nicht so viel Dreisat.
Warte, ich mache mir Notizen.
Das ist auch für deinen Ruf wieder besser.
Ja.
Und zwar das getäuschte Gedächtnis. Es geht darum, dass nicht alles, was eine vermeintliche Erinnerung ist, tatsächlich so stattgefunden hat.
Das ist spannend.
Ja, Dokumentation über Gehirn.
Okay.
Ja. Denn viele Leute machen aus Versehen Falschaussagen vor Gericht, weil sie glauben, sich an was zu erinnern, was nie passiert ist.
Du weißt das ja alles schon.
Ja, mich interessiert es, aber ich möchte mehr. Nee, das war der Text da drin.
Ach so.
Ich möchte, dass du das für mich guckst und mir in so fünf Minuten zusammenfasst, weil das erscheint mir sehr spannend, aber Models sind immer wichtiger. Models sind wichtiger als alles, auch wichtiger als die Liebe.
Das ist wie bei dieser einen Doku bei Netflix mit dem Making a Murderer.
Ja. Oh, wir laden dich nochmal ein zu der Doku. Genau.
Okay, mache ich. Ich habe mir für dich ausgesuchte Sendung eigentlich auch jetzt auch nicht, ich weiß nicht, ob es eine Bestrafung oder ein Glück oder irgendwas
Lass
ist.
Lass mich
sondern
das gleich entscheiden.
Es ist, weil ich dachte, warum ist das nicht deine Sendung? Warum? Es ist deine Sendung, die heißt Kaputt und zugenäht. Und du bist kaputt. Und du nähst
meinst du es körperlich oder meinst du es vom Geiste her?
Und du nähst gerne Sachen zu. Und
warum
und
das, geht's denn da?
Ist
das so eine Autopsie-Sendung?
Nee, da geht es um defekte Lieblingsstücke. Das Team um Moderatorin Eva Brenner. Nein, ist falsch. Aber das sage ich, ist falsch.
Ja, okay.
Macht Kaputtes wieder ganz und aus Wertlosen wieder Wertvolles, Antiquitäten.
Eine Ganzmacher-Sendung?
Ja.
Aber ich bin echt eher so ein Kaputtmacher-Typ.
Aber das heißt, also
die Na gut, ich kann es mir nicht aussuchen. So, Hausaufgabe
kommt,
ist Hausaufgabe.
Kommt Sonntag, Nachmittag im ZDF. Ich sag dir die
Nachmittag?
Ich sag's dir sofort.
Ist das
Sonntag,
auch in der Mediathek?
Nein, das kommt erst am Sonntag.
Dieses richtige Fernsehen ist
wahnsinnig. 14 Uhr. Sonntag, erste, diese neue Staffel, erste Folge von der neuen Staffel.
Kaputt und zugenäht.
Kaputt und zugenäht.
Check.
So.
Mach ich. Gut, wird nächste Woche aufgelöst. Man kann uns Poster schicken an irgendwas@fernsehballett.de. Nee, sag du nochmal.
Ja, irgendwas@kleinesfernsehballett.de.
Als klein, also man kann, es kann tatsächlich alles sein, ne?
Ja, auch alles @kleinesfernsehballett.de.
Ja.
Jetzt haben wir so ein bisschen das Geheimnis verraten. Es wäre viel toller, wenn wir...
Ja, aber das wäre auch toll zu sehen, was die sich ausdenken, woran sie schreiben wollen.
Ja. Wollen wir noch... wir waren uns ein bisschen unsicher, ob wir jetzt wirklich die Rubrik machen wollen. Stefan Niggemeier wirft Sarah Kuttner schlechte Friends
vor. Wir haben leider keine Zeit mehr dafür.
Ach doch, das macht doch noch schnell.
Ja,
das
wir haben dieser, 50 Sekunden.
Aber, wie, aber ist doch, da kommt doch jetzt nicht noch eine andere Sendung. Das streamt man doch so raus. Da kann man doch so lang sein.
Die sind sehr streng beim Podcast.
Ja, wir werden auch ganz klein gehalten.
Na dann los. Du hattest ja auch eine Umfrage per Mail gemacht. Es hat ein Mensch geantwortet und gesagt, ja bitte, damit ist das offiziell entschieden.
Zwei.
Dann wirf mir jetzt eine schlechte Friends-Folge vor.
Ich bin jetzt in diese Rückblicksfolgen. Kann man sich, das ist ja ohnehin, also diese traurige Abart amerikanischer Serien, dass denen irgendwann Geld ausgeht und dann sagen sie, wir müssen aber jetzt noch eine Folge machen und dann schneidet man es halt aus.
Best-of-Ding. Ja, ja.
Aber da kann man, ich kenne das, von Golden Girls kenne ich das vor allem. Das ist halt meine traurige.
Du bist ein sehr alter Mann.
Ja. Aber da kann man sich doch ein bisschen Mühe geben, da kann man dann noch nicht so eine Mini-Rahmenhandlung machen und dann immer so, ich habe aber noch nie was Blödes gemacht. Und dann kommen 7 Szenen hinten dran, wo Joey irgendwas Blödes gemacht hat.
Ja, das ist so, aber das kann man der Serie nicht vorwerfen. Das
aber
ist
ja man wirft es, das ist ja der Punkt, die Rubrik heißt ja, dass es mir vorgeworfen wird.
Ja, ich gucke das, stimmt, ja. Ne? So.
Die Frage, nur weil das, wir die zum ersten Mal machen, die Rubrik, die Frage ist, was ist meine Rolle? Muss ich das rechtfertigen oder sage ich einfach nur aus ganzem Herzen Entschuldigung?
Erst rechtfertigst du dich, dann ja, siehst okay, du ein, okay. dass das Quatsch ist.
Oh Gott, ich war darauf gar nicht vorbereitet. Folgendes. Die Leute lieben das, weil man dann nochmal die witzigsten Szenen aus 10 Staffeln sehen kann und wie der Joey...
Ich hätte eine Anschlussfrage. Sag einfach nur Entschuldigung.
Ich hätte eine Anschlussfrage.
Besser, ne?
Ich
merkst
hätte
eine kurze, auch?
In dem Fall, ja.
Kurze Anschlussfrage. Du guckst das ja immer wieder.
Es tut mir leid. Ach, jetzt war noch nicht der Moment.
Guckst du auch Friends immer wieder?
Du, ich 25 Mal schon geguckt.
Aber auch immer so, wenn du so gerade Sport machst?
Ja.
Ich auch.
Sport,
ja.
Nee, na, das mit dem Sport halt nicht. Aber so, wenn ich so rumsitze.
Stadtsport.
Stadtsport mache ich das.
Dann kennst du auch alle auswendig und freust dich trotzdem.
Ich kann, genau, natürlich.
Ja, so geht mir auch so.
Und daran schließt meine Frage an. Guckst du die dann auch oder sagst du,
nein,
na, okay,
es gibt manche, die ich nicht gucke.
So, danke. Das reicht mir schon.
Dennoch
das
wollte
mir.
Ich in aller Förmlichkeit ja. Und aus ganzem Herzen okay. Sagen, es tut mir ganz doll. Oh Gott, jetzt ist meine Stimme gebrochen wegen der Tränen. Das gibt mir mal kurz eine Sekunde. Es tut mir ganz doll leid. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass du mir das nicht.
Aber welche Folgen guckst du denn nicht?
Mal kurz, ich muss
welche
kurz,
Folgen guckst du denn
oh,
nicht?
Ich gebe nur ganz kurz frische Luft schnappen, weil es mir recht. Es tut mir leid, Stefan. Ich habe es versaut. Nicht nur für dich, sondern für Amerika.
Oh. Danke, Merkel.
Danke, Merkel. Oh Gott, lass das nicht unser Abschieds-Catchphrase sein,
nee,
bitte.
Nee, du hattest dir doch eine ausgedacht.
Nee, meine, das letzte Mal war wildes Gestotterer. Sowas wie, tschö.
Christian,
das wäre meine.
Christian, als Gastmoderator, du hast doch auch schon mal Sendungen moderiert.
Hab moderiert früher, ja.
Wie, und ihr habt die gleichen, ihr wart ihr eigentlich mal gleichzeitig bei MTV?
Wir waren nie beide bei MTV. Nur
ich war irgendwann bei MTV.
Nein. Ach ja, stimmt, du hast bei
du Pissflitscher.
Ja, dann war ich sogar Gast.
Sag mal.
Guck mal, natürlich.
Das ist so eine aggressive Sendung. Wie hieß
denn diese Sendung
so
nochmal, die du damals
Sendung.
Gemacht hast?
Ich hab die Schnauze voll. Ich sag dir mal eins, meinen unangenehmen Körpergeruch stelle ich nicht für Jerks.
Nein, aber um das wieder gerade zu rücken, ich habe wirklich selten. Ich war richtig gerührt bei deiner letzten Sendung. Also
weil ich geweint habe. Ja, geweint habe.
Ja, und den Fuckfinger in die Kamera. Und das war wirklich, das war einer der wenigen authentischen Fernsehmomente
du,
unserer Fernsehgeschichte.
Wirst du nie vergessen.
Meines Weinslebens. Ja. Das war einer der wenigen authentischen Momente, Sarah, die du hattest. Danke, Christian. Jetzt wird es aber Zeit für ein liebevolles Tschüssi alle.
Bis dann.
Ist immer noch keine gute Catchphrase. Nee. Wir arbeiten dran. Seid
eine
nicht
geruhsame
sauer.
Nacht. Ach, das ist ja auch Quatsch. Man weiß ja nie. Ja. Ich mochte das immer bei Wickard so gerne.
Ja.
Auf Wiedersehen, eine geruhsame Nacht. Mochte ich sehr gerne.
Wir werden schon was finden. Ja. Wir haben ja noch 10 Folgen, in denen wir üben können.
Aber ist das jetzt, wie gibt es eine zweite Staffel schon?
wir fliegen dafür nach Dänemark, um das später. Wir müssen gleich los zum Tschüssi.
Okay, gut.